Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. In regelmäßigen Abständen veröffentliche ich hier Predigten und Vorträge. Ich hoffe, dass dich meine Beiträge ermutigen und auf gesunde Art und Weise herausfordern. Solltest du Rückfragen oder Anregungen haben, dann darfst du dich gerne jederzeit bei mir melden. Viel Freude bei dem nun folgenden Beitrag.
Ich begrüße euch alle und auch euch auf YouTube. Wir hatten hier gerade eine Klingeltonunterbrechung. Begrüße alle auf den Podcasts, die da nachher sich einklinken und starten, möchte ich mit einer Geschichte, die es war, die fand ich witzig, die liegt aber schon auch ein paar Jahre zurück. Ein Bekannter erzählte mir damals diese Geschichte, die hat er erlebt in seiner Schulzeit. Und zwar ging der aufs Gymnasium und es stand eine Klassenarbeit an und der Lehrer, also eine unangekündigte, irgendwie so, die wussten nicht, wann die kommt und irgendwann kam der Lehrer und sagte dann so, ihr schreibt jetzt heute einen Aufsatz über das Thema, was ist Mut? Was ist Mut? Und nach dem üblichen Stöhnen und so fingen dann alle an zu schreiben. Ja? Und erstaunt waren die Leute, also hat er mir erzählt damals, ich hoffe, das ist eine wahre Geschichte, er hat mir die erzählt. Dann nach einigen Minuten stand einer seiner Mitschüler auf und gab die Arbeit schon ab, legte die auf den Pult und ging raus. Und alle waren natürlich erstaunt darüber. Und der Lehrer auch. Und dann nahm er das Blatt Papier und guckte drauf, was hat er denn da geschrieben in den 2 Minuten? Ja, und auf diesem Blatt stand ein Satz, also ihr ganzen Lehrer, ihr grinst so, wahrscheinlich ist es keine wahre Geschichte, oder? Also auf jeden Fall, so hat er mir das erzählt, auf diesem Blatt Papier stand genau ein Satz, den der Schüler in 2 Minuten geschrieben hatte und auf die Frage, was ist Mut, hatte der dann geschrieben, das ist Mut. Und dann ging er raus. Ja, und der Schüler bekam die Bestnote dafür, weil der begriffen hatte, worum es ging. Weil über Mut schreiben, Mut erklären ist wie schwierig. Mut hat man oder man hat es nicht. Ja, und das hatte der Schüler damit zum Ausdruck gebracht. Wir hatten letzte Woche ja schon uns interessiert für das Gebetsleben vom Elia. Ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr da wart, Start einer Mini-Predigtreihe. Es ging darum, dass der Elia ein Gebetsexperte ist und wir haben letzte Woche von ihm wie gelernt, es ist manchmal wichtig, systematisch dran zu bleiben. Also du solltest das Telefon abnehmen, weil da bleibt ganz systematisch jemand dran bei dir. Ne, und möchte dich erreichen. Genau, also der Elia ist systematisch rangeblieben, der hat manchmal 3-mal gebetet, manchmal 7-mal gebetet und ich hatte versucht, euch zu motivieren dafür, dass auch ihr beim Gebet dranbleibt. Heute geht's weiter und zwar mit dem Thema Mut. Mutig beten, das ist auch was, wo ich vom Elia echt gut lernen kann. Es ist wichtig, letzte Woche haben wir das ja auch schon gemacht, so ein bisschen in die Zeit von Israel einzusteigen, um zu begreifen, wie krass mutig der Elia eigentlich gebetet hat. Ich habe euch letzte Woche schon gezeigt, dieser König Ahab, der mit dem Elia zusammen gelebt hat und der quasi der Regierungschef war zu dieser Zeit, der war einer der schlimmsten Könige von Israel, der hat den Glauben an Gott komplett abgeschafft und stattdessen eine neue Religion eingeführt. Das ist dieser Baals-Glaube, dieser Aschera-Glaube. Baal und Aschera, das war so ein Götter-Ehepaar, was man angebetet hat. Und vielleicht habt ihr euch letzte Woche schon gefragt, wie kommt eigentlich ein israelitischer König dazu, den Glauben an Gott, wo ja eigentlich Israel gegründet hat, auszutauschen. Und die Antwort bei Ahab, bei König Ahab, die ist, die Frauen sind schuld. Also, oder die eine Frau. Der König Ahab hat nämlich eine Frau geheiratet, die hieß Isabel. Die ist ja auch recht bekannt in der Bibel. Und die Isabel, da weiß man, das ist eine fanatische Baals-Anhängerin gewesen. Und die hat ihren Mann systematisch korrumpiert, verführt und hat erstmal den umgedreht und dann hat sie angefangen, ihn zu motivieren, die ganzen Propheten Gottes zu jagen und umzubringen. Und irgendwann hat sie dann angefangen, professionelle Baalspriester und Aschera-Priesterinnen reinzuholen ins Land. Die hat die auf Staatskosten bezahlt und so hat die das geschafft, systematisch alles umzudrehen. Ja. Und das Spannende ist halt, wenn man so die Geschichten liest im Alten Testament, die haben alle mitgemacht. Also es gab kaum Widerstand dagegen. Ja, bis auf eine Person. Und um die geht's heute, Elia. Ja, der Elia trat nämlich auch wie letzte Woche schon auch diesmal wieder dem Ahab entgegen. Und wir steigen doch mal ein mit dem, was er hier gesagt hat. Ja, das ist also schon nachdem der Elia dem Ahab gesagt hat, darum ging es letzte Woche, auf mein Wort hin wird es jahrelang nicht mehr regnen. Jetzt geht's weiter hier in der Story. Ja, hier steht in 1. Könige 18, als Ahab den Elia sah, sprach Ahab zu ihm, bist du da, der Israel ins Unglück bringt? Ist noch witzig. Ne? Eigentlich hat der Ahab ja alles ruiniert, aber er schiebt dem Elia die Verantwortung zu. Elia aber sprach, nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du, weil ihr, also er und seine Frau, die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baal nachgefolgt bist. Wohlan, also sende nun hin, und versammle zu mir ganz Israel auf den Berg Karmel. Ihr seht, wieder mega mutig. Ne? Letzte Woche ging es darum, dass er sagte, ich sorge dafür, dass es nicht mehr regnet. Und jetzt sagt er hier, sende zu mir ganz Israel und dazu die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch der Isabel essen. Das heißt, die finanziert die. Ja. Und das machte der Ahab auch so, der sandte Boten zu allen Israeliten und versammelte alle Propheten vom Baal auf den Berg Karmel. Ganz ähnlicher Einstieg und der Elia ist schon wirklich ein cooler Typ, ne, so ein richtiger Braveheart. Hier tritt er ähnlich wie letzte Woche auch schon dem Ahab entgegen. Ja. Und in Vers 19 hier, das ist das hier mit den Zahlen, seht ihr deutlich, was da in Israel mittlerweile passiert war. 850 Priester und Priesterinnen, Kultprostituierte, waren bereits eingeflogen worden von der Isabel. Es gab bis auf Elia, das erfahren wir in einem anderen Text, eigentlich gar keinen Propheten Gottes mehr im Land. Ja, und der Elia sagte, ich bin bereit, mich euch Hundertschaften, wenn man das Volk mitzählt, Tausendschaften alleine entgegenzustellen, weil ich habe Jahwe hinter mir und ihr habt nichts. Ja, der Ort, wo das stattfinden sollte, ist noch witzig, der heißt Berg Karmel. Aus israelitischer Sicht war das ein Berg, aus Schweizer Sicht eher ein Hügel, wobei das jetzt noch relativ hoch aussieht. Das sind 580 Meter über Meer. Ist also nicht jetzt so ein mega hoher Berg für unsere Verhältnisse. Der war eher lang. Der war nämlich 48 Kilometer vom Mittelmeer, ging dieser Karmel, das war so eine Hügelkette, ins Landinnere rein. Und der Elia hatte genau diesen Ort bewusst gewählt, weil auf diesen Hügeln vom Berg Karmel waren die Baalspriester zu Hause gewesen. Da wurde geopfert, da standen die Altäre und so. Und der Elia, der war also schlau, der hat gesagt, kommt auf den Karmel, braucht ihr keine Angst zu haben, ist ja heimisches Territorium, habe ich sicher keine Chance. Er hat sie also quasi in ihre Hochburg eingeladen. Dann ging es weiter, der Elia, unser Braveheart im Gebet, Vers 21. Ja, wir sind übrigens jetzt schon oben auf dem Berg Karmel hier in der Story. Ja, hier ist Volk steht da und die 850 Priester und Königinnen und König stehen da. Und jetzt sagt Elia vor dem ganzen Volk, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach, ist er aber Baal, so folgt ihm. Und das Volk erwiderte kein Wort. Ja, ist noch spannend, wenn man hier das im Hebräischen sich anguckt, gerade dieses Wort hier. Das ist nämlich ein Wortspiel, was der Elia hier gebraucht. Das gleiche Wort hinken kommt ein bisschen später im Text vor, wenn die Anbetungsart und Weise von den Baalspriestern beschrieben wird. Weil in Vers 26 steht, dass die Priester hüpften auf einem Bein, also im Hebräischen, auf einem Bein hüpften die um den Altar rum. Das war ihre Art, quasi Baal und Aschera zu bezirzen. Und was der Elia hier macht ist, wie lange wollt ihr, wie die Baalspriester, auf einem Bein hüpfen, mal vor Gott und mal vor Baal? Ja, wenn man sich das mal vorstellt, was das für ein Kraftakt ist, wie die Gott angebetet haben, also ihren Gott. Genau. Das ist das, was hier noch vielleicht interessant ist für euch. Und das andere ist eben, und das ist eher schockierend, dass das Volk kein Wort erwiderte. Ja, wo war das Volk Gottes gelandet? Ja, die fühlten sich weder angegriffen, noch verteidigten die sich. Und einfach nur so in den Raum gestellt, kann ein Gläubiger da ankommen, dass er so provoziert wird und ihm das völlig egal ist? Also einfach nur so zum Nachdenken mal. Ja, ich finde das noch schockierend. Keiner sagte was. Die haben den Elia da völlig allein gelassen. Genau, aber der Elia hatte kein Problem damit. Es geht nämlich weiter. Es ist ein längerer Text, der ist aber sehr spannend. Darum lesen wir den mal. Da sprach Elia: Scheibe, ich bin scheinbar völlig allein übrig geblieben. Nach dem Motto, keiner hat geantwortet. Na, als Prophet des Herrn. Die Prophet des Baals aber sind 450 Mann, plus die noch von der Aschera, die 400. Also, wir starten. Gebt uns nun zwei Jungstiere und lasst sie den einen Jungstier erwählen und ihn in Stücke zerteilen und auf das Holz legen, aber kein Feuer dran legen. Dann sollt ihr, Baalspriester, den Namen eures Gottes anrufen und ich will dann später den Namen des Herrn anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Da antwortete das Volk, sowas mag man, so Wettkämpfe, ne? Da antwortete das Volk und sprach, das ist gut, das macht Spaß. Und die Baalspriester nahmen den Jungstier und sie riefen den Namen Baals an, von morgen bis zum Abend. Aber da war keine Stimme noch Antwort. Und sie hüpften, da ist das Wort, ja, um den Altar. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen, von morgens bis abends hüpften die auf einem Bein um den Altar. Ja, der Text sagt, die sind irgendwann vor Müdigkeit umgekippt. Also ich würde das nicht mal 5 Minuten schaffen. Da hätte ich Kreuzschmerzen wie eine Moore und die hüpften von morgens bis zum Abend darum. Ja, das muss also ein Schauspiel sondergleichen gewesen sein. Und der Elia hat denen jetzt nicht leicht gemacht. Als es nun Mittag war, spottete Elia über sie und sprach, ruft laut, denn er ist ja ein Gott, also der Baal. Ja? Vielleicht denkt er nach. Oder er ist auf Reisen oder er schläft. Und dann, ich habe ja hier gekürzt. Ja, er sagt auch, vielleicht ist er noch auf dem WC. Alles könnt ihr im Text lesen. Ja. Und vor lauter Hüpfen haben die jetzt gedacht, gut, bringt nichts. Sie riefen lauter und machten sich Einschnitte nach ihrer Weise mit Schwerten und Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. Jetzt wird es von lustig zu eklig. Aber da war keine Stimme, noch Antwort, noch Aufhorchen. Ja, ich finde es extrem krass, wie der Elia hier mutig einfach wirklich aus seinem tiefen Glauben, weil er wusste ja, dass der Baal nüt kann. Genauso wisst ihr, dass ihr stärker seid als der Teufel. Ihr wisst von eurer Macht, wusste der Elia auch. Ja? Und der lebt aber danach, im Gegensatz zu vielen Christen heute. Der provoziert bis zum Umfallen. Ja, Bernhard und ich, wir waren ja vor 2 Jahren oder so, sind wir einem Satanisten auf der Straße begegnet und den haben wir auch ziemlich provoziert, ja, weil wir genau wussten, der hat überhaupt keine Macht über uns und der Hund war da hinter dem mit eingezogenem Schwanz und der wollte nicht, dass wir für ihn beten und das haben wir dann trotzdem gemacht und der hat sich da gar nicht drüber gefreut, der hatte keine Macht über uns. Ich habe auch nie einen Fluch oder sonstigen Segensentzug seither erlebt. Warum? Der Teufel ist nicht so stark wie du. nicht so stark wie ich. Und das wusste hier der Elia auch. Und darum provoziert er die. Die hüpften da und der macht die lächerlich. Und das ist natürlich alles seine Strategie. Und am Nachmittag dann irgendwann, wo die wahrscheinlich auch alle nicht mehr konnten, ja, die hatten nichts gegessen, der Rücken tat weh, Blutverlust, fängt er dann an, selber aktiv zu werden, während die da alle röchelnd rumgelegen haben. Und es geht weiter, jetzt baut er den Altar. Ganz cool, der Typ, der Elia. Dann dreht er sich um zum ganzen Volk und sagt, so, jetzt habt ihr das Schauspiel beobachtet, tretet heran zu mir. Ja, und das ist mir noch wichtig. Der Elia war ganz überzeugt von sich, weil er wusste, die Kraft Gottes ist in mir. Und das ist noch der alte Bund. Ja. Warum sind wir nicht auch überzeugt von uns, weil Gott in uns lebt? Das nur so am Rande. Das kommt in der Geschichte von Elia wie in kaum einer Prophetengeschichte vor, dass er immer wieder sagt, ich sage, es soll nicht regnen. Ich werde die Baalspriester herausfordern. Ich baue jetzt den Altar. Warum? Weil Gott mit mir ist. Ja. Also nur so am Rande. Also, das ganze Volk stellte sich zum Altar des Herrn, der niedergerissen war. Der Elia hatte den da so lassen und dann baute er den wieder auf. Und dann richtete der Holz zu und zerteilte den Jungstier in Stücke, legte ihn auf das Holz und jetzt spricht er, füllt 4 Krüge mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer mit Holz. Und jetzt müsst ihr im Kopf haben, es hat ja seit 3 Jahren nicht mehr geregnet. Das war eine Provokation ohne Ende, ja. Kein Wasser da und er sagt, 4 Krüge, die waren groß, über des Zeugs. Und dann sprach er, tut's nochmal. Und sie taten es nochmal. Und dann sprach er, tut's zum dritten Mal. Und sie machten es ein drittes Mal. Provokation ohne Ende. Ohne Ende. Weil der Elia so sicher war, an wen er glaubte. Wie sicher bist du, an wen du glaubst? Wie mutig bist du für deinen Gott? Ja, wir lesen weiter. Ich mag die Geschichte jetzt, die wird cool. Da trat der Prophet Elia hinzu und sprach, erhöre mich, o Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du der Herr, der wahre Gott bist und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Und da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und das leckte das Wasser sogar noch aus dem Graben auf. Und als das ganze Volk dies sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Ich liebe diese Geschichte. Ja, und ich wäre mega gern dabei gewesen. Und ich glaube, ihr auch. Ja. Wie Elia hier so provoziert hat, 12 Stunden lang, und dann macht er, Gott, jetzt bist du dran, und dann wuff. Ja, das sah ungefähr so aus. Noch ein cooles Bild gefunden. Wumm. Ja, Blitz vom Himmel, Donnern, Zischen. Alles nimmt Gott weg hier mit seinem Blitz. Ja, die Steine, das Wasser, alles weg. Die Baalspriester fallen um. Und dann ist Totenstille und dann geht ein Ruck durchs Volk, so steht das in dem Text, und die fallen alle auf ihre Knie, ist ja auch logisch. Ja, mehr hätte Gott, glaube ich, nicht machen können. Und fangen an, Buße zu tun, bitten um Vergebung. Das ist unglaublich. So viel mal jetzt zur alten Geschichte. Ja, weil die Geschichte ist unglaublich und die kennen die meisten, die fromm sind, die Christen sind, die kennen die aus der Kinderstunde schon. Ja, und darum haben wir ja manchmal das Gefühl, irgendwie wir lesen das und sind gar nicht mehr so begeistert davon. Darum versuche ich euch zu begeistern. Die Geschichte ist unglaublich. Aber wisst ihr, was noch viel unglaublicher ist? Viel unglaublicher ist, dass du das genauso machen könntest. Gell? Ich habe euch das letzte Woche schon gesagt und ich werde es vielleicht auch nächste Woche noch machen, also nächste Woche nicht, sondern in 2 Wochen. Wir sind so schräg unterwegs manchmal. Wir feiern die Helden aus dem Alten Testament, ohne zu verstehen, dass wir im Neuen leben und eine viel, viel, viel bessere Verheißung haben, wie die ganzen Männer und Frauen damals. Das checken wir nicht. Wir bewundern in Elia, obwohl in Elia unter den Verheißungen des alten Bundes wesentlich weniger Macht hat als jeder frisch Bekehrte hier und heute. Und ich finde es jammerschade, dass wir da so wenig, zumindest auch in der Theorie, uns dessen bewusst sind. Ja? Unter all den Verheißungen vom alten Bund ist nichts Vergleichbares zu den Verheißungen vom neuen Bund, wo Jesus erwirkt hat seit seiner Auferstehung. Ja? Die Beziehung, die der Elia zu Gott hatte, die war absolut im Vergleich zu dem, was du zu Gott hast, minderwertig. Der Elia war nur ein Prophet Gottes. Du bist eine Tochter von Gott. Der Elia war ein Diener, sagt er auch so, ein Diener von Jahwe. Du bist ein Sohn, ein Königssohn von dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Ist ein Riesenunterschied. Du musst es nur checken und du musst es glauben und es beginnt in der Theorie. Ja, mit anderen Worten, das, was ihr jetzt hier so toll findet und was ich so toll finde, ist eigentlich auch für uns eine Option. Auch wir können Feuer vom Himmel holen, ich sage es mal bildlich gesprochen. Aber wir wollen ja niemanden hier umbringen oder so. Aber das Problem ist, dass wir es nicht tun, weil wir das überhaupt nicht verstehen, wer wir sind in Christus. Ja. Und im Endeffekt habe ich probiert, diese Geschichte so faszinierend wie möglich zu erzählen, um euch damit einfach zu zeigen, wo sind die faszinierenden Geschichten in deinem Leben? Wo sind diese Elia-Feuer-Boom-Zack-Geschichten in deinem Leben? Wir haben in ein paar Minuten Herzteilen. Und es darf ein bisschen länger dauern, hat die Küche mir gesagt. Für dich auf YouTube und auf den Podcast Herzteilen ist so eine Art Zeugnisteil, wo jeder die Erlebnisse mit Gott erzählen kann für alle anderen. Ja, ihr wisst ja, was das ist. So, diese Herzteilen-Zeit ist die Zeit, wo du das erzählen darfst. Wo ist das Feuer vom Himmel runtergekommen bei dir im Leben? Wo sind unsere Feuererlebnisse? Wo holen wir das Feuer vom Himmel? Weil können, wenn die Bibel auch nur irgendwie recht hat, können, müssten wir das. Ja, in der Autorität, die wir als Kinder Gottes haben. Jesus sagt das und ihr kennt das, ich habe es euch zigmal gesagt. Er sagt, hey, wenn ich im Himmel bin, ihr könnt bessere, größere Werke tun wie ich. Wo sind die? Wo sind diese Werke? Warum haben wir es nötig, uns über sowas zu freuen und begeistert zu sein, und können nicht die gleichen Erlebnisse erzählen auf unsere Art, in unserem Umfeld heute? Ja. Und ich meine das wirklich ehrlich, es gibt so viele Orte auf dieser Welt, wo es Feuer vom Himmel braucht. Es gibt so viele Orte in deiner Familie, wo es Feuer vom Himmel braucht. Und ich spreche jetzt im Bild. Ich sage nicht, dass du das nächste Familienfest sprengen sollst auf die Art, sondern bildlich gesprochen, es gibt so viele wichtige Punkte, wo du in deiner Umgebung, da wo du wohnst, Feuer vom Himmel holen müsstest. Wo ist das Feuer? Ja. Ich habe euch die letzten Jahre ja ganz viel auch teilhaben lassen an den Healing Rooms-Geschichten, an den Sachen, wo Bernhard und ich draußen auf der Straße erlebt haben, an den Wundern, die ich mit dem Andreas in Bern erlebt habe. Und das ist wirklich krass, wo ich wirklich auch sage, doch, das ist Feuer vom Himmel gewesen, wenn da Leute wirklich die Kraft Gottes erleben. Aber schließen und ermutigen möchte ich die Predigt mit einem Erlebnis, das ist schon 18 Jahre her. Das hatte ich nämlich wieder vergessen. Und erst in der Vorbereitung zur Predigt, weil ich mir da so eine Notiz dran gemacht hatte, im Text, habe ich da mich wieder dran erinnert. Und da sagte ich, oh, das ist cool, super Geschichte, damit ende ich, um euch zu motivieren, wieder euer Feuer vom Himmel zu holen und zu glauben, Elia ist eine kleine Nummer gegenüber dir. Und damit mache ich den nicht schlecht. Aber Jesus sagt das selber. Er sagt, der größte Prophet ist der geringste im Reich Gottes. Kennt ihr den Spruch? Kennt ihr den Spruch von Jesus? Der größte Prophet im Alten Bund ist der geringste im Reich Gottes, weil im Reich Gottes gibt es keine Propheten und Diener mehr, sondern Töchter und Söhne des Königs. Hier sitzen nur Königskinder. Darum ist der Elia der Geringste. Ja, also, ich erzähle euch von diesem coolen Wunder, wo ich erleben durfte, dass Feuer vom Himmel fällt, vor 18 Jahren. Damals waren wir schwanger, meine Frau und ich, meine damalige Frau und ich. Und der Lamar war unterwegs, ja, mein Sohn. Ja, und also der war noch nicht groß und stark, sondern der war gerade erst gezeugt worden. Und die Tests zeigten das auch eindeutig. Das weiß ich, ich habe mir die Notizen nochmal angeschaut von damals. Die Tests waren klar, man macht ja so Bluttests und sieht dann, hey, die Werte, ich weiß gar nicht, was das für Werte sind mehr, aber die Werte sind irrsinnig hoch, da hat was stattgefunden, da Zellteilung findet statt und so. Und dann geht man irgendwann zum Frauenarzt und macht eine Ultraschalluntersuchung. Ja, kennt ihr alle, die ihr Kinder geboren habt. Und da freut man sich dann drauf. Und man macht so eine Untersuchung, wenn die Werte sagen, eindeutig schwanger. Und wir waren dann bei unserem Frauenarzt, Dr. Kastner, habe ich auch in meinen Notizen gefunden, so hieß der. Und der machte die Ultraschalluntersuchung und sah nichts. In der Gebärmutter war nichts. Ja, er hat wirklich, er hat bestimmt 15 Minuten gesucht und so. Und er sagte, oh, da müssen wir nochmal Blutuntersuchung machen, weil da ist keine Zelle in der Gebärmutter. Ja. Und dann hat man Blut abgenommen und wir haben auf den darauffolgenden Tag 16 Uhr haben wir einen Termin gehabt und morgens um 8 Uhr an dem Tag, an dem Tag drauf, rief die Ärztin, die MPA, die Assistentin von dem Arzt, rief uns an, morgens um 8 Uhr und sagte, ihr müsst sofort in die Praxis kommen. Mehr sagte sie nicht. Sagte, sofort, lasst alle stehen und liegen, der Dr. Kastner muss euch sehen und bringt schon Kleider mit. Mehr kann ich euch nicht sagen. Und dann, wir waren natürlich reingelesen, war unser erstes Kind, da liest man ja. Und wir haben schon geahnt, was das bedeutet. Ja, das ist schockiert, weil wenn der Frauenarzt nach den Werten sagt, kommt sofort, dann hatte sich wahrscheinlich das Ei nicht in der Gebärmutter eingenistet, sondern im Eileiter. Und Eileiterschwangerschaft ist der Killer für jedes heranwachsende Baby. Das wird ausgeschabt. Das ist das Todesurteil. Das ahnten wir. Und in dem Moment, und ich habe mich total auf das erste Kind gefreut, totales Wunschkind, und ich habe gesagt, nee, das kann nicht der Wille Gottes sein. Ich habe gebetet, ob das Kind kommen soll und dann war das so. Und dann bin ich in mein Büro gegangen und habe angefangen, mutig zu beten und habe gesagt, Gott, du hast das Rote Meer geteilt, du hast die Sonne stillstehen lassen bei Josua, du hast jenstes Zeugs gemacht im Alten Testament, das kann nicht dein Wille sein. Schieb die Zelle vom Eileiter in die Gebärmutter, da wo das hingehört, im Namen von Jesus, und dann will ich mein erstes Kind heranwachsen sehen. Und ich habe gebetet, menschlich gesehen natürlich irre, vor allem ich wusste das Ganze vom Neuen Bund damals noch nicht. Aber irgendwie war das so ein starker Eindruck. Und nach einer Zeit, ich weiß nicht, wie lange ich da im Büro auf den Knien war, habe ich die Stimme Gottes gehört. Und er hat gesagt, ist okay, erledigt. Und dann habe ich meine Frau geschnappt und bin zum Dr. Kastner gefahren. Und jetzt begann das, ich weiß das wie heute noch, wir fuhren zum Arzt und der Arzt sagte genau das, Eileiterschwangerschaft, sofort ins Krankenhaus, Ausschabung, das kann echt gefährlich werden. Und ich habe gesagt, ich hätte da noch eine Frage. Wäre es möglich, dass ihr noch mal guckt? Und er sagte, nee, geht nicht. Die sind Kosten und so, und wir waren ja gestern erst dran und da ist nichts und die Werte sind irrsinnig hoch. Auf dem Bild, der hat das Bild noch gehabt, sagte, hier ist nichts zu sehen, das ist fertig. Und dann sagte ich, akzeptiere ich nicht, ich will, dass Sie nochmal nachgucken. Und da sagte der Herr Heinz, ich weiß, dass Sie das sehr traurig finden, das ist auch mega traurig, aber das lohnt sich nicht. Sie müssen ganz schnell ins Krankenhaus. Da ist nichts in der Gebärmutter, ist eine Eileiterschwangerschaft, haben wir öfter mal, tut mir leid. Und ich habe dann gesagt, nein, ich möchte gern, dass Sie nachgucken. Und der wurde richtig sauer auf mich. Und ich habe gesagt, ich gehe nicht eher aus dieser Praxis, bis das Ultraschallgerät angemacht ist und Sie nachgucken. Und dann hat er gemerkt, okay, hysterischer Vater. Ja, und ich meine, ich bin ja auch groß und so. Und genau, er sagte dann, okay, okay. Einfach nur, dass sie es auch sehen. Und dann ist er mit dem Bild von, also mit dem nichts vorhandenen Bild zu dem Automaten gegangen, hat sich da hingelegt, hat dann bei meiner Frau geguckt und so. Und ihr könnt euch ja denken, wie die Geschichte ausgeht, ja? Ihr kennt ja den Lamar, der wird jetzt 18 bald. Ihr hättet das Gesicht sehen sollen von diesem Arzt. Ja, als der auf diesen Monitor guckte und hat er das Bild daneben angeguckt, was eben keine 24 Stunden vorher gemacht worden ist. Und da war klar ein weißer Punkt zu sehen und in dem weißen Punkt war noch ein anderer Punkt. Und das war alles perfekt. Und der Arzt schaute völlig ungläubig auf diesen Monitor und sagte, das kann bei Gott nicht wahr sein. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Und wenn ich an die Geschichte denke, und darum erzähle ich euch die, weil die einfach cool ist, ja, das ist so eine coole Geschichte, dann wundere ich mich zuerst mal, dass ich damals schon so gebetet habe, ja, so mutig. Aber was mich noch mehr erstaunt, ist, dass ich das viele Jahre dazwischen vergessen habe, dass man so mutig beten kann. Ja, ich habe damals so mutig gebetet und dann über meine Bibelstudien und über meine Arbeit und über Alltag und über all das, was ihr auch so kennt, habe ich irgendwie vergessen, dass das überhaupt möglich ist, so zu beten. Im Namen Jesu, Eizelle, verschieb dich. Ja. Eigentlich begann bei mir das erst vor 5 Jahren wieder und ihr habt den Prozess ja leibhaftig mitgekriegt, auch in meiner Art, wie ich predige, was ich so mache. Ich habe erst ungefähr vor 5 Jahren überhaupt wieder verstanden, was du und ich für eine Vollmacht haben, im Namen Jesu diese Welt zu verändern und Zeichen und Wunder zu tun, was da für Verheißungen stehen im neuen Bund, die eigentlich uncheckbar sind und wo, wie gesagt, der Elia, der große Held, aussieht wie ein Kindergartenkind dagegen, wenn ich höre, was Jesus sagt, was wir tun können. Und vielleicht sitzt du ja heute hier und denkst, Scheibe, das tönt noch gut. Vielleicht denkst du auch, der Malan ist ein Irrer und ich bin froh, dass er bald geht. Aber vielleicht denkst du ja auch, Scheibe, das tönt gut. Und vielleicht sagst du ja, hey, ich habe selber seit längerer Zeit schon vergessen, was da in der Bibel eigentlich über mich als Tochter und als Sohn von Gott steht. Und ich nehme diese ganz einfache Predigt mit vielen Geschichten aus der Bibel und aus dem Leben von mir und entscheide mich wieder mutig zu beten. Einfach nur, weil es da steht. Amen. Amen.